Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Moskau ist mit der alljährlichen Militärparade an den Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg erinnert worden. Der russische Präsident Putin wiederholte dabei seine Darstellung, auch heute müsse sich Russland gegen Nazis in der Ukraine verteidigen. Er drohte dem Westen, die russischen Atomstreitkräfte seien in ständiger Alarmbereitschaft.
Punkt 10 Uhr Moskauer Zeit. Patriotische Hurrarufe ertönen über den Roten Platz zum Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland. In seiner Rede beschwört Putin den Zusammenhalt der Föderation. Liebe Freunde, Russland durchlebt gerade eine schwierige Zeit. Das Schicksal des Vaterlandes und seine Zukunft hängen von jedem Einzelnen von uns ab. Heute, am Tag des Siegs, sind wir uns dessen noch mehr bewusst. Doch auch im dritten Jahr des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gibt es nur eine abgespeckte Präsentation des Militärarsenals. Kaum Panzer, kaum Flugzeuge, wenig neue Technik. Das Gerät scheint an der Front dringend benötigt zu werden.
Die Verlustraten sind hoch an der Front und modernes Equipment gibt es so gut wie keines mehr. Es gibt Instandsetzung von altem Material aus Lagern und all diese Dinge werden gebraucht. Russland versucht immer stärker zu erscheinen, als es ist, aber bei dieser Parade ist es nicht gelungen.
Für die ehemaligen Sowjetrepubliken ist der Jahrestag sehr wichtig. Etwa 27 Millionen Menschen kamen während des Zweiten Weltkriegs in der Sowjetunion ums Leben. Putin nutzt die Erinnerung an den Kampf gegen den Nationalsozialismus, um den Krieg gegen die Ukraine als angebliche Fortsetzung des Kampfes gegen Nazis darzustellen. Unser Land und die ganze Welt durchlebt eine schwierige Zeit. Deswegen ist es gut, den patriotischen Geist zu stärken. Wir sind sehr froh, dieses Fest feiern zu dürfen, den Tag des Sieges. Auch in vielen anderen Städten in Russland wurde der Jahrestag heute mit Paraden gefeiert, wenn auch vielerorts reduziert. Der Krieg gegen die Ukraine ist überall präsent.
Im Falle einer Offensive auf die Stadt Rafah im Gazastreifen wollen die USA Israel keine Angriffswaffen mehr liefern. Das hat US-Präsident Biden im Sender CNN klargestellt. Unabhängig davon bekäme Israel aber weiterhin Waffen zur Verteidigung, etwa für das Raketenabwehrsystem Iron Dome. Der israelische Premierminister Netanyahu bekräftigte daraufhin, sein Land sei bereit, notfalls allein zu kämpfen.
Soldaten in der Nähe von Rafah. Bisher hat Israel die Angriffe nicht gestoppt. Nun hat US-Präsident Biden weitere Waffenlieferungen in Frage gestellt. Eine groß angelegte Offensive wäre falsch, sagte er in einem Interview auf CNN. Im Gazastreifen sind Zivilisten getötet worden wegen dieser Bomben. Noch hat Israel Rafah nicht angegriffen, aber ich habe klargestellt, wenn sie die Stadt attackieren, werde ich nicht die Waffen liefern wie bisher. Gemeint sind diese Bomben bis zu 1000 Kilo schwer. Israel setzt sie gegen Hamas-Verstecke ein. Doch sie töten immer wieder auch Zivilisten. Deshalb halten die USA bereits eine Lieferung mit rund 3500 solcher Bomben zurück. Bidens Entscheidung nannte Israels UN-Botschafter frustrierend. Im US-Kongress fallen die Reaktionen unterschiedlich aus. Die Folgen dieser Entscheidung, Herr Präsident, werden die Region zum Schlechten hin verändern. Ich bitte Sie, ich flehe Sie an, ändern Sie den Kurs, geben Sie Israel die Waffen, die es braucht. Ich denke, es ist ein Schritt nach vorn. Wir müssen noch mehr tun. Unterm Strich ist das, was Netanyahu im Gazastreifen getan hat, unverzeihlich. Auch durch Proteste von Studierenden im ganzen Land nimmt der Druck auf Biden zu, mehr für die Palästinenser im Gazastreifen zu tun. Der anhaltende Krieg könnte ihn bei jungen und arabischstämmigen Wählern Stimmen kosten.
Mit dem internationalen Karlspreis ist in diesem Jahr der Präsident der Europäischen Rabbinerkonferenz, Pinchas Goldschmidt, geehrt worden. Bei der Verleihung im Aachener Rathaus rief er zum Kampf für Demokratie und Menschenrechte und gegen Judenhass auf. Goldschmidt wurde in Zürich geboren und war seit Ende der 80er Jahre Rabbiner in Moskau. Er verließ Russland vor 2 Jahren aus Protest gegen den Überfall auf die Ukraine.
Ich bin mit Leib und Seele Europäer.
Und auch dafür wird Oberrabbiner Pinchas Goldschmidt in Aachen ausgezeichnet. Seit dem Angriff der Hamas auf Israel setzt er sich dafür ein, dass der Dialog zwischen den Religionen und Kulturen nicht aufhört. Er bleibt dabei Realist.
Der radikale politische Islam, die Pervertierung einer Religion, gefährden nicht nur das jüdische Europa, sie bedrohen die Sicherheit, die Freiheit, ja die Zukunft ganz Europas. Wir freiheitsliebende Demokratinnen und Demokraten müssen endlich wehrhaft werden.
Der Bürgerempfang in Aachen herzlich. So wie schon die Diskussion mit den Studenten in der Hochschule gestern. Kritische Fragen ja, aber keine Proteste. Die Sicherheitsvorkehrungen waren hoch. Man hatte mit Demonstrationen gerechnet.
Jüdisches Leben ist heute nicht selbstverständlich. Und es gibt viel Platz für Antisemitismus. Ich bin zu alt, um an Märchen zu glauben, aber ich bin auch zu jung, um aufzugeben. Ich resigniere nicht. Ich habe Hoffnung, ich habe Mut, ich habe Vertrauen, meine Damen und Herren, solange ich weiß, dass wir gemeinsam kämpfen.
Und entsprechend sein Eintrag ins Goldene Buch. Heute ist ein Tag der Hoffnung für Europa.
Im schwedischen Malmö startet am Abend das 2. Halbfinale des Eurovision Song Contest. Mit auf der Bühne die israelische Sängerin Eden Golan. Gemeinsam mit Künstlerinnen und Künstlern aus 15 weiteren Ländern kämpft sie um den Einzug ins ESC-Finale am Samstag. Seit Wochen gibt es Proteste, dass Israel angesichts des Vorgehens im Gazastreifen überhaupt teilnehmen darf. Auch heute sind wieder Tausende auf den Straßen.
Der Protest ist lautstark. Mehrere Tausend sind nach Malmö gekommen. Sie fordern, dass Israel beim Eurovision Song Contest ausgeschlossen wird. Russland ist rausgeworfen worden wegen des Angriffs auf die Ukraine. Ich finde deshalb, dass auch Israel nicht mitmachen sollte. Die Malmö Arena. Hier wird am Abend auch die israelische Sängerin Eden Golan im 2. Halbfinale des Wettbewerbs antreten. Eine erste Version ihres Lieds musste sie umschreiben. Die Europäische Rundfunkunion EBU, die den Song Contest veranstaltet, sah im Text Hinweise auf die von der Terrororganisation Hamas verübten Massaker vom 7. Oktober. Die jetzige Version sei unpolitisch, so die EBU. Hier geht es nicht um einen Wettbewerb der Regierungen. Der israelisch-öffentlich-rechtliche Sender Kan hat alle Wettbewerbsregeln erfüllt. Deshalb dürfen sie in diesem Jahr am Eurovision Song Contest teilnehmen. Seit Tagen sichert Schwedens Polizei den Musikwettbewerb mit einem Großaufgebot. Auch aus Dänemark und Norwegen ist Verstärkung gekommen. Einige Demonstranten wollen am Abend noch vor die Halle ziehen. Mich persönlich beeinflusst das nicht, in keiner Weise. Ich habe ein gutes Sicherheitsteam und die Menschen haben ein Recht zu sagen, was sie wollen. Ich konzentriere mich auf das Positive. Wettbüros rechnen ihr gute Chancen aus, ins Finale am Samstag einzuziehen. Der Eurovision Song Contest soll ein fröhlicher und unbeschwerter Musikwettbewerb sein. In diesem Jahr ist er aber wegen des Gazakriegs politisch aufgeladen. Veranstalter und Fans hoffen deshalb, dass es friedlich bleibt in Malmö.
Bei schönem Wetter haben ihn heute vermutlich viele Väter genutzt. Christi Himmelfahrt ist Vatertag. Ihre Rolle in der Familie wollen viele Väter inzwischen anders wahrnehmen, sich stärker einbringen, stoßen dabei aber an Grenzen. Zum Beispiel beim Thema Familienstartzeit. Sie steht im Koalitionsvertrag und soll es Vätern möglich machen, nach der Geburt eines Kindes 2 Wochen bezahlt zu Hause zu bleiben. Doch bislang warten Eltern vergeblich.
Seit 2 Monaten sind sie zu viert. Wie so viele Väter wollte auch Stefan Melde nach der Geburt zu Hause bleiben, um seine Partnerin Maria Knoll zu unterstützen. Dabei hatte er auf die Familienstartzeit gesetzt, denn die steht im Koalitionsvertrag. 10 Tage bezahlte Freistellung für den 2. Elternteil. Doch das entsprechende Gesetz gibt es noch immer nicht.
ist das schon ja, überraschend und auch traurig, dass es nicht kam. Und ich habe jetzt im Endeffekt Urlaub genommen dafür in der Zeit. Also das war dann natürlich auch dann, das fehlt dann auch im Rest des Jahres als Familie.
Die Familienstartzeit sollte geteilte Verantwortung fördern, von Geburt an. Das verlangt sogar eine Richtlinie der EU. Doch die FDP mauert, sieht Klärungsbedarf bei der Finanzierung. Auch der Arbeitgeberverband warnt. Die Politik muss sich entscheiden, ob sie neue Freistellungsansprüche umsetzen möchte oder ob sie den Arbeitskräftemangel lindern möchte. Beides zusammen geht nicht. Das gehe sehr wohl, sagt Volker Beisch. Sein Väternetzwerk berät Unternehmen. Konzerne wie Henkel oder Sanofi finanzieren bereits aus eigener Tasche vollbezahlte Familienzeit, um Fachkräfte zu gewinnen.
Die Bedürfnisse der Väter haben sich in den letzten Jahren massiv verändert. Jeder zweite Vater, werdender Vater, möchte tatsächlich eine paritätische Elternschaft. Das heißt, sie möchten sich das aufteilen.
Ob, wann und wie finanziert die Familienstartzeit noch kommt, für Stefan Melde und seine Partnerin wäre es zu spät. Für die Zukunft wünscht sich das Paar von der Politik mehr Unterstützung.
Nach dem Ausscheiden aus der Champions League ist das FC Bayern-Team wieder zurück in Deutschland. Die Münchner hatten das Halbfinalrückspiel bei Real Madrid gestern Abend mit 1:2 verloren. Damit platzt für Fans und Spieler die letzte Hoffnung auf einen Titel in dieser Saison. Vor allem die Entscheidung des Schiedsrichters in der Schlussphase sorgt für Frust.
Das Ende einer bitteren Dienstfahrt. Die Bayern verpassen das Champions-League-Finale gegen Dortmund und können es nicht fassen. Nicht heute, nicht gestern nach dem Spiel. Eine Schiedsrichterentscheidung schmerzt besonders.
Alle müssen ans Limit. Alle müssen leiden. Alle müssen fehlerfrei spielen. Dann müssen halt die Schiedsrichter auf diesem Niveau das auch tun.
Der polnische Schiedsrichter Maciniak beendet in der 13. Minute der Nachspielzeit eine Chance der Bayern mit einem Pfiff. Der Treffer von Matthijs de Ligt hätte die Verlängerung bedeutet. Es war kein Abseits. Es ist das Ende eines dramatischen Abends. Obwohl Madrid die bessere Mannschaft ist, gehen die Bayern durch Alphonso Davies in Führung. Der FC Bayern steht kurz vor dem Finale, aber 2 Minuten vor Schluss patzt ausgerechnet der beste Münchner. Manuel Neuer kann einen harmlosen Schuss nicht festhalten. José Lu mit dem 1:1 Ausgleich.
Egal wie das Tor fällt, geht es mir schlecht. In der Situation habe ich den Ball einfach anders erwartet.
José Lu schießt mit seinem 2. Tor die Spanier nach Wembley. Real Madrid spielt gegen Borussia Dortmund. Und der FC Bayern bleibt diese Saison ohne Titel.
Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben erneut den DFB-Pokal gewonnen. Wolfsburg schlug das Frauenteam des FC Bayern München mit 2:0.
Der 10. Pokalerfolg in Serie geschafft. VfL-Kapitänin Alexandra Popp mit der Trophäe. Finalstimmung vom Allerfeinsten schon vor dem Anpfiff im ausverkauften Stadion in Köln-Müngersdorf. Wolfsburg in dunkelgrün, von Beginn an das klar spielbestimmende Team und nach 14 Minuten mit dem Führungstreffer durch Jule Brandt. Der Schuss sicherlich nicht unhaltbar für Bayern-Torhüterin Groß. 5 Minuten vor der Pause, Ecke Wolfsburg, getreten von Huth. Und Dominik Janssen, diesmal die Torschützin. Die niederländische Nationalspielerin setzt sich durch und erzielt den 0:2 Halbzeitstand. Sehr zum Entsetzen der Bayern-Fans. Nach dem Wechsel der deutsche Meister dann zwar deutlich stärker, aber Nationaltorhüterin Merle Frohms im Wolfsburger Tor verhindert einige Male den Anschlusstreffer wie hier gegen Schüller. Am Ende der VfL Wolfsburg verdienter DFB-Pokalsieger 2024.
Deutschlands größter Hafen feiert Geburtstag. Zum Auftakt in Hamburg startete am Nachmittag die große Einlaufparade, angeführt von Feuerwehrbooten mit Wasserfontänen. Mehr als 100 Schiffe nahmen teil, außerdem ein Hubschrauber der Marine. 4 Tage lang wird in der Hansestadt der 835. Hafengeburtstag gefeiert. Unter anderem mit einem Feuerwerk, einer Drohnenshow und dem Finale der großen Auslaufparade am Sonntag. Jetzt die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 10. Mai.
Hochdruckeinfluss sorgt für viel Sonnenschein. Den Norden und Osten streifen allerdings die Wolken eines Tiefausläufers und dort fällt heute Nacht etwas Regen, sonst verbreitet klar. Später kann sich wieder regional Nebel bilden. Morgen im Norden und Nordosten neben Sonne mitunter dichte Wolken und gelegentlich mal ein kurzer Schauer, sonst viel Sonnenschein. Im Tagesverlauf tauchen auch ein paar lockere Quellwolken auf. An der See und am Niederrhein heute Nacht um 10, im Allgäu nahe 0 Grad. Stellenweise ist Bodenfrost möglich. An den Küsten bei Seewind morgen wieder um 15 Grad, im Südwesten dagegen bei Sonnenschein sommerlich warm. Am Samstag im Norden und Osten zeitweise dichtere Wolken und gelegentlich Schauer, sonst gibt's viel Sonnenschein. Am Sonntag ändert sich noch wenig, aber am Montag wird es im Südwesten unbeständiger, sonst ist es sonnig und sehr warm.
In den Tagesthemen um 22.30 Uhr geht es um den Gaza-Krieg. Ingo Zamperoni fragt, ob Bidens Drohung mit einem Waffenstopp Israel beeindruckt. Außerdem Siegesparade in Moskau, wie Putin die russische Geschichte für seinen Krieg gegen die Ukraine instrumentalisiert. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Musik